Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Und mit mir hier, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Ja, moin Niklas.
Zu dieser kleinen Spezialfolge in der Sommerpause bei laufender WM. Wir haben am 27. Mai das letzte Mal, ja, die WM läuft noch, wir kommen da noch zu, am 27. Mai hier gesprochen. Seitdem ist einiges passiert. Ich sag mal die fünf großen Ts: Trainerentscheidung, Tribünenabriss, Transfers, Trainingsauftakt und teutonischer Totalausfall.
Ui, nicht schlecht.
Das ist hier der Rahmen für diese heutige Gesprächsrunde.
Wie viele Stunden haben wir denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Mal gucken, wie lange die Leute uns draußen ertragen, wenn wir hier alles auseinandernehmen. Aber ja, so ist die Lage im Prinzip.
Ja, das kann man uneingeschränkt so sagen.
Ne? Also versuchen wir das mal zu sortieren hier.
Lass uns doch mit der WM beginnen.
Machen wir, ne?
Immer das Schlechteste gleich voran.
Ja, genau. Ja, was soll man sagen?
Sagen kann man auf jeden Fall, dass ich mich maßlos geärgert habe, ne, logischerweise, dass ich nachts so lange wach gewesen bin. Das hat mich also am allermeisten, ich hab das natürlich auch verfolgt am Fernseher, noch nie bei einer Weltmeisterschaft, auch nicht Ansatz, auch in Katar nicht und in Russland nicht, noch nie so teilnahmslos ein deutsches Spiel verfolgt. Also und ich kann das gar nicht erklären, ich kann das schon erklären, aber ich fand es selber einigermaßen erstaunlich in der Selbstreflexion irgendwo. Völlig, ja, Elfmeterschießen, gut, ja, auch nicht gut, ist egal. So ging das. Ja. Hm. Also vorher lief ja am Abend Japan gegen Brasilien. Das ist jetzt nicht irgendwie, um zu provozieren oder auf den Zug aufzusteigen, der ganzen Heckenschützen, die jetzt überall rauskommen oder so. Das hat mich deutlich mehr fasziniert und gefesselt.
Ja, es war irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist gruselig, ne? Also es war gruselig, weil es so, ich hatte so ein bisschen Holstein-Déjà-vu tatsächlich, also natürlich auf einem anderen Niveau, aber es ist irgendwie keine Überzeugung, keine Durchschlagskraft, ne? Keine Ideen, keine Akzente, einfach so plätscherig, viel Ballbesitz für nix, irgendwie, ich weiß auch nicht, also das... Ganz, ganz, ganz merkwürdig. Und es wird ja wieder kaschiert, muss man einmal sagen. Diese Schiedsrichterentscheidung in der Verlängerung ist eine Vollkatastrophe, das Tor abzuerkennen von Jonathan Tah, keine Frage. Aber ich finde halt, das kaschiert wieder das Grundproblem.
Weißt du, was das Schlimmste dabei ist? By the way, wir haben von der Insel, also aus England und Co., das größte Mitleid bekommen. Und das war tatsächlich ernst gemeint. Das muss man sich mal vorstellen. Von denen... Na, die sich sonst immer ins Fäustchen lachen, wenn in Deutschland da beim Fußball wieder was schief geht und dann gerade noch mit Elfmeterschießen. Nein, von denen kommt ernst gemeintes Mitleid. Die FIFA solle sich bei Deutschland entschuldigen für diese Schiedsrichterentscheidung. Wo sind wir denn bloß hingekommen? Das ist ja fürchterlich. Das,
wenn man Elfmeterschießen verliert.
Also
ne?
Ganz ehrlich, es hätte nur noch gefehlt, dass die Niederlande auf diesen Zug aufspringt, aber die hatten mit sich selbst ja auch zu tun. Ja. Beim Achtelfinale aus gegen Marokko, auch nach Elfmeterschießen, wobei Marokko ist dann schon eine deutlich andere Nummer, ne, als Paraguay. Also die sind jetzt kein No-Name-Produkt mehr. Man erinnert sich allein an die letzte WM und die sind seitdem nicht schlechter geworden.
Deshalb, Afrikameisterschaft ja auch noch zwischendurch.
Ja, Halbfinale, also. letzte WM, ja. Also hallo. Und deshalb ist da so auch was im Netz so alles kursiert, ist ja mal jetzt schon lustig teilweise. Vorschlag war da zum Beispiel, man könnte jetzt wunderbar noch am Ende der Woche oder vielleicht Anfang der Woche zu einer humanen Anstoßzeit, dass das auch alle sehen können, ein Spiel um Platz 32 machen gegen die Niederlande. Irgendwo im Grenzgebiet oder so. Ich meine, das hätte doch was irgendwie. Ja. Also Stadion, 500 Zuschauer reicht aus, mehr kommen da sowieso nicht mehr. Also das, ich finde, das ist mal ein genialer Vorschlag und da kann man auch gleich den Neuaufbau starten.
Ja.
Na, mit alten Leuten natürlich.
Ja, ja, klar.
Das ist klar. Aber so den mentalen Neuaufbau. Ja. Und wenn wir da, sagen wir mal, nicht allzu hoch verlieren, dann kann man sagen, ach Gott, ja, die Richtung stimmt wieder.
Ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, mit lieben Grüßen an den Postillon, der Plan ist ja aufgegangen. Das Achtelfinale gegen Frankreich ist verhindert worden.
Oh ja, Gott sei Dank. Ne?
Also wenn man sich das noch angeguckt hat heute Nacht, ja auch mit Kieler Beteiligung, mit Alexander Bernhardsson, allerdings nur auf der Bank diesmal, das erste Mal. Das 3-0, das hätte auch deutlich höher sein können. Diese Offensivpower, die von der kann man ja nur träumen, aus deutscher Sicht, ne? Mit Olise und Mbappé und Co. Dembélé. Also die haben ja echt, die haben echt Power und Wucht. Ja. Und das, da muss man ja auch kein großer Prophet sein, auch wenn man es jetzt natürlich alles einfach ist. Aber das war ja meine Herangehensweise vor diesem Turnier sowieso. Also spätestens Achtelfinale gegen Frankreich wäre dann Schluss gewesen.
Gut, ich glaube, das ist auch eine Erklärung vielleicht für die Teilnahmslosigkeit, dass man ohnehin wusste, dass dann Feierabend ist.
Ja, ich weiß nicht. Also für mich
aber
hat sich das alles...
Bei den Flügeln darfst du natürlich unseren Leroy nicht vergessen, ne? Beispielsweise. Also Wirtz war auf der anderen Seite genauso eine Vollkatastrophe oder sowas, aber Leroy fand ich, das war das super Beispiel für öffentliche Manipulation. Man muss nur von höher geordneter Stelle immer wieder erklären, dass er ein extrem wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist, weil er auch nach hinten arbeitet. War mir völlig neu, dass das neu ist. Ich dachte, das wäre fester Bestandteil jeglicher Strategie, ob in Dreierkette mit Flügelverteidiger oder in Viererkette mit rechten Außenspieler. Ich dachte, es wäre selbstverständlich. Aber nein, habe ich wieder was gelernt. Und da muss man dann auch nicht, wenn man so fleißig nach hinten arbeitet, braucht man vorne, also im Vorwärtsgang, auch überhaupt keinen Zweikampf zu gewinnen. Das ist völlig egal. Und das ist auch, man muss ja auch mal diese strategische Schlauheit von Sané berücksichtigen, dass er dann gegen Paraguay, wo schon 43 Leute in der Mitte standen, er dann immer noch schön den Haken nach innen gemacht hat und wundersamerweise standen da ein Pulk von Menschen vor ihm. Das kannst du teilweise auch nicht ahnen. Und dann versuchst du es mal über rechts oder so vorbeizugehen und dann stellen sich diese dreisten Burschen einfach in den Weg und grätschen ihn noch weg. Und er hat alles getan. So, also bitte, nicht, dass da ein falscher Zungenschlag reinkommt. An Sané alleine hat es nicht gelegen.
Nein.
Nur ist es dieser Blödsinn, der da erzählt wird. Wird ja, ich bin gleich fertig, wird noch getoppt. Dieser ganze Blödsinn alles, was mit Bundes beginnt, ist im Moment irgendwie so semi-gut, würde ich mal sagen. Bundestrainer. Und dann der oberste Bürger unseres Landes ist ja dann bekanntlich der Bundeskanzler oder einer der obersten Bürger. Und ich weiß nicht, ob die Presseabteilung irgendwie schlechten Stoff geraucht hat oder sowas und ob er das nicht mehr gelesen hat oder ob das ohne sein Wissen abgesetzt worden ist. Zu erzählen, dass man stolz auf diese Mannschaft sei, weil sie alles an Kampfgeist und Leidenschaft und Teamgeist und so weiter auf den Platz gelassen hat. Also ich will jetzt nicht ins Politische abdriften, irgendwie es gibt da so ein paar Beispiele, wo man auch denkt, wie kann man sowas sagen, aber bitte, jetzt sind wir beim Fußball, ich habe so einen Scheiß, soll mir mal einen zeigen, einen einzigen von 80 Millionen, der stolz ist auf diese Vorstellung gegen Paraguay, vorher schon alles Mist, aber viel Mist in der Gruppenphase, aber gegen Paraguay, nicht ein Deutscher oder nicht ein Mensch von diesen 80 Millionen kann stolz sein, wenn er noch alle Sinne beieinander hat.
Ja.
Ja, da fällt einem doch nichts mehr ein. Das ist, also wie kommt man denn darauf?
Ich sag mal, in Südkorea gibt es jetzt eine offizielle Untersuchung. Das ist der andere Weg. Ne? Da wird dann von der Regierung und vom, ich weiß gar nicht, von wem das ausging, aber es gibt auf jeden Fall jetzt eine offizielle Untersuchung zur Blamage bei der WM.
Mhm.
Das ist das andere. Man weiß ja, dass in Südkorea hängt da ja viel dran, unter anderem ja Militärdienst und so weiter für die Spieler. Also das ist heftig.
Mhm.
Ich weiß, dass Gabun nach dem Afrika-Cup die gesamte Mannschaft suspendiert hat und den Trainerstab entlassen hat. Also man kann auch anders mit solchen Erfahrungen umgehen.
Trainerstab und Mannschaft zu suspendieren wäre jetzt im Moment vielleicht bei dem einen oder anderen auf Bewährung, sagen wir mal, aber im Grundsatz, ich wüsste jetzt nicht, was dann schlechter laufen sollte.
Ja. Tja.
Aber gut, das ist vielleicht ein bisschen radikal.
Ja, es ist, man ist jetzt natürlich auch schnell dann in so einer Spirale, ne? Das, da kommen ja auch, wie du gesagt hast, kommen ja auch Leute aus den Ecken, die man lange nicht mehr gesehen und gehört hat, die jetzt irgendwie dann da was dazu sagen. Es bewegt einen ja auch. Auch wenn man das Spiel vielleicht ein bisschen teilnahmslos verfolgt hat, bewegt einen diese ganze Geschichte ja doch. Und es ist, man muss ja sagen, es ist das dritte Mal in Folge, dass man nicht ins Achtelfinale kommt. Also jetzt dieses, dieser neue Modus mit Sechzehntelfinale und so ist ja quasi jetzt wie ein Vorrunden aus.
Ja, genau. Ne? Ist nichts anderes.
So, und das ist halt einfach, einfach erschreckend.
Ja, vor allem, du kannst ja auch Pech haben, ne? Es kann ja irgendwie ganz verhext sein, dass du 10 Torchancen hast und aus unerklärlichen Gründen nimmt der Schiedsrichter dann ein Tor zurück und du haust 9-mal gegen Pfosten oder 8-mal gegen Pfosten und einmal noch knapp vorbei und es ist alles möglich. Aber diese Nullleistung gegen Ecuador vorher schon und dann gegen Paraguay, mit wo du wirklich, ich weiß gar nicht, hatten die noch eine echte Torchance? Ich kann mich gar nicht dran erinnern irgendwo. Dieses Kopfballtor von Havertz war ja auch, na, ich will nicht sagen Zufallsprodukt,
es gab noch einen Kopfball von Anton, ne, der in die Arme des Chill, des Torhüters ging. Aber
also 95% Ballbesitz und 0,0 Ertrag, weil 0,0 Ideen, 0,0 richtige Gier und Leidenschaft und 0,0 Coaching Impact von der Seitenlinie.
Ja, und wieder, komme ich nochmal drauf, es wird wieder kaschiert durch dieses nicht gegebene Tor, genauso wie dass die Heim-EM, die glücklich gelaufen ist, zu gut gesehen wurde durch dieses Handspiel auch von Cucurella da, wo am Ende nur noch drüber diskutiert wurde. Das ist irgendwie, die Spiele vorher waren genauso. Dieses 2-1 gegen die Elfmeinküste ist super glücklich.
Ja.
Dann gegen Ecuador ist es einfach schlecht und es wird gesagt, ja gut, ging ja auch um nichts mehr. Das sind alles so Sachen, die davon ablenken, dass das einfach alles nicht mehr passt.
Genau.
So, und da ist Nagelsmann in der Verantwortung, was jetzt am Ende die Entscheidung ist, das werden wir abwarten. Gab ja schon vorher, eigentlich ja zur Unzeit Diskussion losgetreten vom Global Head of Soccer bei Red Bull, ne? Das ist ja auch noch so eine.
Kommen wir gleich noch drauf.
Der ist ja endgültig wunderlich geworden jetzt. Mhm. Aber natürlich gehört das jetzt zur Analyse. Und dann sind wir mal gespannt, wie das wieder auf die Schiene gesetzt werden kann.
Also wir sind uns einig, also wir beide zumindest sind uns einig, und das ist ja eigentlich der Nabel der Fußballfans.
Absolut.
Deshalb geht es ja eigentlich gar nicht anders. Also, dass das mit Julian Nagelsmann nicht mehr funktioniert, es ist ja seine rhetorischen Qualitäten und so weiter, ist alles wunderbar und tralala. Jetzt ist eine Stresssituation gewesen, WM, und er war von Sekunde zu Sekunde, hat er sich dünnhäutiger präsentiert. Alles, was er in früheren Zeiten charmant noch wegmoderiert hat mit seiner Art, es war jetzt auf einmal, und das zeigt einfach, dass in Situationen er dann auch nicht anders reagiert, als das teilweise seine Vorgänger schon gemacht haben. Also ich persönlich würde ihm einen eleganten Ausstieg anbieten, ne, beispielsweise, auch wenn wir nicht zu oft darüber sprechen sollen, aber wenn du kannst nichts dagegen machen, dass du keinen Rechtsverteidiger in den WM-Kader nominierst. Ne? Das kannst du nicht ahnen, dass man das auch braucht irgendwie. Ne? Vielleicht eine andere Qualität, einen schnellen, möglicherweise zweikampfstarken. Ich will nicht sagen, dass er noch nach vorne was bringen muss. Einfach nur solide, so ich erinnere da an Höwedes WM 2014 als Linksverteidiger, was er bis dahin in seinem Leben noch nie gespielt hatte. An sowas kannst du nicht alles denken. Da sind viele Sachen, du musst Familien moderieren, die dann anreisen oder nicht anreisen und all so eine Kleinigkeit, da musst du dich ja, du hast einen Staff da, aber letztendlich stehst du dafür in der Verantwortung, deshalb kannst du nicht an alles denken. Ne? Die Nummer mit Neuer da, dass da vielleicht Disharmonien auftreten, was sein eigenes von ihm selbst ausgerufenes Leistungsprinzip anbelangt. Ach, das ist alles so schwer. Und deshalb, wir wollen das gar nicht alle. Kimmich, Feldherr ohne Führungseigenschaften, als König der Traber, könnte er auch auflaufen irgendwie. Ne? Aber egal, das sind alles Sachen, die lassen sich vorher so nicht absehen. Und deshalb, ich biete ihm einen eleganten Ausstieg an. Wenn man bei der Heim-EM an einer Fehlentscheidung bei dem Cucurella-Handspiel gegen Spanien gescheitert ist, im Viertelfinale. Und jetzt immerhin schon das 16. Finale erreicht hat, gegen bombenstarke Mannschaften schon in der Vorrunde irgendwo. Ne? Und dann wird dir wieder der Sieg geklaut, ne? Wie jetzt bei Jonathan Tah gegen Paraguay in der Verlängerung. Dann zeigt das einfach, ein Trainer braucht auch in gewissen Phasen den Papst in der Tasche. Und den hat ja Julian jetzt offensichtlich nicht, wie er die beiden letzten Großturniere innerhalb von 2 Jahren gezeigt hat. Das kannst du ja auch nicht lernen an der Akademie oder was weiß ich, in der Verbalschulung von der Bild oder sonstiges. Ne? Nein, das kann man, das muss man haben. Und er hat es halt nicht. Und deshalb kann er erhobenen Hauptes von dann schreiten und sagen, ich habe alles, aber auch wirklich alles getan. Wenn das kleine Quäntchen fehlt, so, ich mache den Weg frei. Ich meine, das wäre doch was.
Das wär
da was. Würde er sein Gesicht wahren. Ne? Fußball-Deutschland würde kurzfristig durchatmen mit der allerdings einer leicht panischen Prognose, ja. Die dann als Nachfolger.
Allerdings.
So, jetzt kommen wir mal zu deinem Freund.
Ach Gott, oh Gott. Ja, also Global Head of Soccer, das ist diese Berufsbezeichnung, sagt eigentlich schon alles.
Also, Entschuldigung, muss noch mal gleich unterbrechen.
Ja,
wir reden jetzt nicht über das Bundeskanzleramt, ne? Wir reden
Nein.
jetzt über Bundestrainer.
Wir
ne?
reden über Bundestrainer.
Okay.
Manchmal kommt es dem gleich.
Ja.
Aber jetzt aktuell trennen wir das mal voneinander.
Mhm.
Wobei, naja, egal. Ich komme jetzt nicht mit der nächsten Postillon-Schlagzeile, die ich herrlich fand, mit der Empathie zu Multimillionären.
Ich finde es aber cool. Ey.
Nein, also jetzt reden wir vom Bundestrainer. Wo sich ja schon vor dem ersten Spiel, glaube ich, war es, Jürgen Klopp irgendwie in Position gebracht hat. Ganz, ganz cringe. Also wie gesagt, Global Head of Soccer bei Red Bull, das war ja eigentlich schon, da hat er ja schon bei vielen an Nimbus deutlich eingebüßt, als er dieses Amt übernommen hat, aus seiner BVB- und Liverpool-Vergangenheit, Working Class und so, ne, aber was ist das im Fußball, ne?
Ach,
nur so rein emotional.
Ja.
Und ja, jetzt dann als Experte bei der WM unterwegs, bei Magenta TV und da ja schon die Trainerdiskussion vor Beginn irgendwie losgetreten.
Wahnsinn, ne?
Sich selbst irgendwie reinmanövriert mit seinem Zahnersatzlächeln.
Ja.
Und
da ist auch einiges schiefgelaufen.
Parallel dazu ja auch noch an heimischer Front ordentlich gewerkelt, ne? Muss man sagen. Aber und zwar nicht zu knapp, ordentlich rangeklotzt. Und den ehemaligen Holstein-Trainer und Kieler. Ole Werner einfach mal geschmeidig
wegradiert,
rasiert
ja.
Nach unglaublich erfolgreicher Saison.
Mit einem Kader, der dann für nicht unbedingt
genau,
ausgerichtet ist.
Champions League erreicht,
ja.
alles tippi.
Zweit erfolgreichster
genau.
Trainer, Punkteausbeute
genau.
in der RB-Vergangenheit.
Und da ein Umsturz initiiert und zwar richtig stilvoll, während Ole Werner noch im Urlaub war.
Ja, irre, ne?
Über den Kopf des Sportdirektors hinweg, ja. So wie es den Anschein hat.
Ja.
Marcel
Schäfer. Wir sind natürlich jetzt nicht am
nee.
Kotter Weg, da nicht
genau.
Heimisch, aber alles das, was man hört und liest und zugetragen bekommt, deutet vieles darauf hin. Und das Schöne dabei ist, also, wir kommen gleich mal auf die Details da, das Schöne dabei ist, ich habe mich dabei ertappt in den vergangenen Jahren, wenn dann die Kollegen und Kolleginnen der Traditionsklubs in anderen Abführungszeichen wie VfL Wolfsburg oder Bayer Leverkusen gesagt haben, das ist jetzt scheiße irgendwie in Leipzig, weil das ist alles nur auf Gewinnmaximierung ausgerichteter Marketing-Gag da vom Browserhersteller und das gehört sich nicht und die haben keine Vergangenheit. Habe ich immer gesagt, naja, es ist irgendwie ein bisschen albern, die Argumentationslinie. Sicher haben die vielleicht derzeit mehr Kohle als ein durchschnittlicher Bundesliga-Club, aber wo liegt jetzt der Unterschied zu Bayern München oder Borussia Dortmund oder sonst irgendeinem? Die werden auch massiv gebauchpinselt finanziell von Großkonzernen und so weiter und so weiter. Und RB fand ich immer cool, weil die vom Sportlichen her gesehen, weil die eben junge Leute für nicht wenig Geld verpflichtet haben, weiß der Teufel woher, und die richtig, richtig nach vorne gebracht haben und dann gegen einen erhöhten Aufschlag meistens Gewinn bringt, wieder verkauft haben. Diesen Weg fand ich einfach gut, weil das ist dann Profifußball, egal ob das jetzt von Browserhersteller da unterstützt wird oder nicht. So, das ist natürlich die Idealvorstellung, wenn man so organisiert ist wie so ein Club. Und Schluss an der Stelle. Warum? Weil jetzt sind sie Hasskappe. Also sportliche Hasskappe, ja, nicht falsch verstehen, ja, ne? Sportliche Hasskappe. Diese Nummer, die da wahrscheinlich mutmaßlich von Jürgen Klopp maßgeblich mit initiiert wurde gegen Ole Werner, zeigt dann doch das wahre Gesicht, ne? Und ich will nur kurz einen Hintergrund, kann das natürlich nicht hundertprozentig, habe ich nicht verifizieren können, aber es spricht einiges dafür, der Junior von Jürgen Klopp besitzt auf Malle eine durchaus respektable Tennis- und Paddelanlage. Und da soll sich dann, so wie man so hört, Martin De Michelis, der neue Trainer von RB, auch öfters rumgetrieben haben zur Verlustierung im Freizeitbereich. Als Trainer von, ich glaube, Real Mallorca oder RD Mallorca, wie die heißen, die gerade abgestiegen sind aus Liga 1. Nun könnte man ja den Verdacht hegen, man muss es ja im Konjunktiv stellen, um sich nicht angreifbar zu machen, dass auch Klopp Senior vielleicht öfters mal auf Malle war, zwecks Freizeitgestaltung und ähnliches. Und vielleicht haben die sich auch mal getroffen da mit dem der Martin und der Jürgen. Ne? Und nun weiß man ja, dass Ole Werner ein Trainer ist, der sich gerne was anhört, auch von erfahrenen Leuten wie dem Jürgen. Aber dass er seinen Weg deshalb nicht ändern wird, vielleicht in Nuancen, aber nicht grundsätzlich. Das ist, glaube ich, etwas, was dem Jürgen und anderen Führungskräften in diesem Club vielleicht gar nicht so gefällt, weil die wollen schon irgendwie offensichtlich ein bisschen so ihren Stil da wiedersehen auf dem Rasen, egal von den Ergebnissen oder so, die erzielt werden, das ist dann vielleicht wichtig. Und der Martin, ne, der argentinische Martin, der ist dann vielleicht ein bisschen biegsamer, ne? Wenn der denn so eine Chance bekommt, sage ich jetzt einfach mal so, ist so eine Mutmaßung, ne? Also jedenfalls seltsame Verknüpfungen.
Ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Es ist ja viel Spekulation und man steckt ja nicht komplett drin, aber es ist schon wirklich sehr, sehr seltsam, was da so passiert.
Und der soll jetzt unser Bund, also nicht die Michelis, vielleicht auch das noch. Also der Jürgen, der würde ja wahrscheinlich jetzt mehrheitlich von der Bevölkerung mit viel Wohlwollen als Bundestrainer empfangen werden. Ich spreche, glaube ich, auch in deinem Namen, wenn ich sage, von dieser Stelle nicht.
Nee, das hilft ja auch nicht. Also jetzt mag diese Gewunderlichkeit vielleicht sogar mal ein bisschen an die Seite gestellt, ne? Aber das hilft nicht.
Nee.
Also du brauchst da irgendwie jemanden, der mal die Anforderungen auch klar vielleicht macht, ne? Und da ein bisschen einer, der wirklich anleitet und der, so habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen, das ist ja auch nicht leicht in der Nationalmannschaft. Du hast diese Lehrgänge, die sind übers Jahr aber überall anders und das ist natürlich auch was anderes, als in einem Verein zu arbeiten mit einer Sommervorbereitung und täglicher Trainingsarbeit und so weiter. Das ist ja ganz klar. Aber ich glaube, dass du da ein bisschen, weil die individuelle Qualität in der deutschen Mannschaft ist ja weitaus größer als 16. Finale. Ne? Aber es ist halt zusammengerechnet, geht es halt nicht.
Nee.
Keine Mannschaft. Ne?
Genau das ist es.
So.
Genau
und das da ist muss man halt irgendwie ran und da wäre einfach Jürgen Klopp der Falsche.
Mein Favorit wäre Horst Rubesch.
Ach. Ja. Hat er sich das nochmal antun will.
Natürlich nicht. Aber das ist für mich der einzige Moment, der mir so ad hoc einfällt, der vielleicht so mal zum McDonald's geht vor dem Spiel oder nach dem Spiel und mal Schnitzel mit Pommes auf dem Tisch ballert und so weiter und vielleicht an die Basics erinnert, worauf es ankommt, denn so ein Turnier, ist natürlich jetzt ein Spaß als gemeint, so ein Turnier ist im Grunde, sag ich mal, auf etwas anderem Niveau, aber von der Herangehensweise ähnlich wie ein ambitioniertes Jugendturnier, in welcher Altersklasse auch immer. Ich will das nächste Spiel gewinnen, muss ich auch. Sonst bin ich ausgeschieden oder kriege Platz 32. Und das erreiche ich über totalen Teamgeist, mannschaftliche Geschlossenheit, Gier bis in die letzte Zehenspitze, den Ball notfalls auf die Tribüne pölen, wenn's nicht anders geht. Völlig wurscht. Ich sag mal, 2002 in Japan und Südkorea, das war eine Gurkentruppe vergleichbar. Ja. Aber die hatten Oliver Kahn. Die hatten einen Linke in der Verteidigung, der über sich hinausgewachsen ist, nie wieder an diese Form heran. Ein Ballack als Führungsspieler, der dann leider im Halbfinale damals im Interesse der Mannschaft eine gelbe Karte riskiert hat und dann im Endspiel gefehlt hat. Damals gab es diese Regeln noch nicht, dass die gelben Karten da gestrichen werden. Und noch zwei, drei anderen, die dann richtig Attacke geritten haben. Und der Rest war biederste Mitläufer. Marco Rehmer, Also den kennt heute gar keiner mehr. So, die standen aber und ach, was weiß ich, ist auch egal. Oder EM-Erfolg in England 96, auf einmal mit Ostfriesen allemau. Mit Dieter Eils auf der 6, schwingt sich bei dem Turnier zur Weltklasse auf, ob die er vorher und nachher nie wieder bewiesen hat. Aber in so einem Turnier und so geht das, ne? Du kannst, das geht nicht darum, das ist so ein Uraltspruch, ne, dass du die 26 besten Spieler Deutschlands, vermeintlich besten Spieler nominierst, sondern du musst, die haben die 26, die am besten miteinander können. So, und das ist doch nicht neu.
Nee.
Das ist doch einfach nicht neu.
Nee.
Das gibt's doch nicht, sowas, ne? Naja, gut, jetzt haben wir das auch geklärt.
Ja, man könnte da stundenlang drüber diskutieren, ja. Das ist tatsächlich so. Aber wir müssen ja mal versuchen, hier den Übergang zu finden.
Genau.
Den jetzt mal runterzubrechen hier, ja, aufs Lokale. Ne?
Ja.
Und tatsächlich ist ja die WM ein Faktor, auch bei Holstein im Moment, nicht nur, dass Alexander Bernhardsson jetzt da war, der das, muss man sagen, das stand ja auch immer, ne, mit Vertrag, Ablauf geht da vielleicht jetzt. Muss man ja auch sagen, aus Holstein-Sicht, glücklicherweise hat er sich da jetzt nicht so ins wahrscheinlich nicht mit Wucht auf die Wunschzettel namhafter Vereine gespielt, würde ich mal behaupten. Solide in der Vorrunde, aber nichts Herausragendes. Da waren andere im schwedischen Team deutlich präsenter, sage ich mal.
Also nach vorne, da hat er ein paar schöne Pässe gespielt,
ja.
Das kann man nicht anders,
ja,
sagen, was man auch kennt. Und die Schweden mit ihrer Dreierkette da, das Zusammenspiel, eher als rechter Flügelverteidiger oder Außenbahnspieler, wie man das bezeichnen soll, die Zusammenarbeit mit dem rechten Innenverteidiger der Dreierkette war jetzt nicht besonders gut. Und deshalb ist er auch bei dem einen oder anderen Tor maßgeblich mit in der,
ja,
Verlosung gewesen. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch, wenn du gegen Hakpo aus den Niederlanden spielst, der hat schon eine Qualität,
ja,
ne?
Ja.
Auch wenn Niederlande jetzt ausgeschieden ist, aber das ist schon, und dass da der Berra vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen nach hinten, ein bisschen zu langsam war oder das nicht gesehen hat, dass ihm einer am Rücken wegläuft, na, so what.
Ja, genau, so würde ich es auch sagen. Also jetzt auch aus Kieler Sicht das Turnier vorbei, haben wir besprochen gestern am späten Abend beziehungsweise heute Nacht, das 0-3 gegen Frankreich, was deutlich höher sein könnte. Und die WM beeinflusst natürlich auch das Transfergeschehen auf dem Fußballmarkt, muss man auch sagen. Ne? Also sind so ein bisschen, wie man das von großen Turnieren kennt im Sommer, ist so ein bisschen alles nach hinten verschoben, weil vor allen Dingen das ja auch so runtergebrochen wird von ganz großen Clubs, dann immer eine Ebene runter. Und da sind dann einfach jetzt noch die Bedarfe noch gar nicht abschließend geklärt. Und bis dieser Domino-Effekt sich so ein bisschen nach unten fortsetzt, dauert es einfach. Kann natürlich auch noch ein bisschen weiter dauern. Jetzt sind die ersten Mannschaften raus und so weiter. Finale ja erst am 19. Juli in dieser XXL-Version. Also nicht ausgeschlossen, dass da dann spät auch noch was passiert. Sind dann noch 3 Wochen, ne, bis zum Zweitligastart. 7. bis 9. August, müssen wir da mal gucken. Eigentlich sagt man ja mal, Trainingsauftakt hätte man gern, seine Mannschaft so,
ja,
zusammen. Der war jetzt, das war klar, dass das nicht funktioniert. Nee. Der war jetzt am Montag in Gettorf. Trainingslager wäre vielleicht so das nächste. Wird auch nicht, dass man da alle hat, aber vielleicht hat man bis dahin nochmal den einen oder anderen. 12. Juli wären jetzt also noch gut 10 Tage. Dann gucken wir mal, wie das denn weitergeht. Wir haben ja schon ein bisschen was, wobei man sagen muss, offiziell, glaube ich, wenn man es ganz offiziell nimmt, sind es 10 Abgänge, 11 Zugänge, wobei da ja auch einige doppelt drin sind, ne, diese Leihrückkehrer, und die dann jetzt gleich wieder weg sind schon. Also wenn wir das mal zusammenfegen, Köster, Cvetinovic, Prasse sind zurückgekommen nach Leihe, sind auch gleich wieder verliehen worden.
Na, Köster sogar verkauft.
Köster,
ne?
Sogar verkauft, stimmt, Köster sogar verkauft nach Aachen. Und Timoteusz Puchacz, der auch noch Holstein gehörte, der ist auch fest zu Sabah nach Aserbaidschan. Das heißt, die sind aus dieser Rechnung quasi schon mal raus.
Cvetinovic hast du erwähnt, ne?
Cvetinovic habe ich, genau. So, dann haben wir bei den Abgängen ja noch das Leihende von Turmschuh, das war klar. Und wir haben die bekannten Abgänge Johansson, Erras und Schwab. Und dann kommt der Punkt, wo es interessant wird. Genau.
Ach so.
Dann kommt der Punkt, wo es interessant wird. Einmal finde ich die Krumrei-Leihe nach Osnabrück. Nicht uninteressant, macht quasi den Weg frei, so ein bisschen für Leo Rotenhagen.
Sehr interessante Personalie.
Sehr interessant, finde ich auch. Also ich wollte sagen, macht den Weg frei als Nummer zwei oder sogar mehr. Da finde ich, könnte durchaus ein interessanter Vergleich werden in der Vorbereitung so zwischen den beiden. Timon Weiner als arrivierter Keeper dann und erfahren und ja auch, das haben wir in der vergangenen Saison gehört, als Tim Walter anfing, ja, der durchaus ein Weiner Freund ist, dessen Mentalität sehr schätzt. Aber trotzdem glaube ich, Rothenhagen ist ein großes Talent und mal gucken, wie jetzt der nächste Schritt da aussieht. Aber das ist jetzt dann dadurch, dass Krumrei da weg ist, werden die beiden höchstwahrscheinlich sich da ein bisschen um die Nummer 1 zumindest streiten.
Ja, das ist wirklich, also hat der Cheftrainer Tim Walter ja auch am Montag da in Gettorf auf die ähnlich klingende Frage dann auch geantwortet, dass das also ja bei seinem im Grundsatz bei seinem Prinzip bleibt, dass die Torwartfrage ewig und drei Tage auch während einer Saison offen bleibt, dass aber und dass er Rothenhagen für ein wirklich großes Talent hält. Ich drücke das jetzt mal in meinen Worten aus, aber dass er eben natürlich Timon Weiner eben schätzen gelernt hat, nochmal in der Endphase der vergangenen Saison mit guten Spielen, die zum Beitrag geleistet haben, zum Klassenerhalt, zum vorzeitigen. Und das hat er nicht vergessen. Aber wie gesagt, die Krux ist dabei. Tim Walter ist jetzt nicht derjenige, der bei dem Personalentscheidungen auch auf der Torhüterposition in Stein gemeißelt sind. Das kann sich auch zügig ändern. Und das ist jetzt, da ist die Balance, die zu wahren ist sehr schwer, denn eigentlich müsste der junge Leo Rothenhagen Spielpraxis haben auf so Niveau so hoch wie möglich. Das heißt also, ich hätte jetzt gedacht, dass sie den Rothenhagen in der dritte Liga irgendwo verleihen. Zweite Liga würde man sich natürlich ärgern, wenn das einer machen würde, weil nachher steht er gegen Holstein im Tor und naja, egal. Aber dritte Liga wäre schon angemessen, da zu spielen. Oder man sagt, kann man immer noch machen, wenn sich Timon Weiner eben als so konstant gut bewährt in der kommenden Saison, dass man dann im Winter sich überlegt. Also ist jedenfalls eine mega spannende Personalie.
Ja, definitiv. Und was du schon angesprochen hast, Marco Komenda, in meinen Augen überraschender Abgang.
Ja.
Der ja gerade so ein bisschen sich zum Führungsspieler gemausert hat, so ein bisschen aus dem Schatten der ihm anhängigen Zurückhaltung ein bisschen rausgetreten ist.
Ja, ohne große Einsatzzeiten, ne?
Ja, das ist dann der Punkt, ne? Aber irgendwie finde ich schade in dem Punkt, weil er auch mit seiner langen Zeit hier in Kiel durchaus hätte wichtig sein können für diesen nächsten Umbruch, der nicht so riesig sein wird wie die vorherigen vielleicht, aber der doch auch ein Umbruch ist. Deswegen, ja, Wechsel zu AK Gdynia, immerhin eine Partnerstadt von Kiel. die sind abgestiegen aus der ersten Liga, wollen jetzt wieder aufsteigen, wenn ich es richtig verstanden habe. Soll da eben dieser Führungsspieler sein. Trotzdem, das habe ich jetzt nicht so kommen sehen.
Nö. Bedeutet Moment. Auch, dass irgendwo Eras Johansson, Komenda eine Planstelle für fortgeschrittenes Alter im Deckungszentrum frei ist. Und da sind wir mal gespannt, was da passiert, weil Tim Walter hat am Montag auch gesagt, dass er sehr empfiehlt und nahelegt, den Kaderplanern um Olaf Rebbe und so weiter und Sportchef Olaf Rebbe so viel Qualität wie möglich zu holen. Das klingt jetzt, Andi Fürth, das klingt jetzt irgendwie wie so eine Plattitüde oder sowas, aber wenn man den Kontext da sieht, dann ist das schon eine Aussage. Da dürfen wir mal gespannt sein. Ich glaube nicht, dass man für diese Position jetzt einen 20-Jährigen verpflichtet.
Nee.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Und da muss man natürlich auch sagen, man war vor der vergangenen Saison war ich auch, habe ich auch eine gute Überzeugung gehabt, irgendwie was die Kaderplanung da anbelangt, irgendwie mit den Leuten, die in den Hof waren, lachten, Terkelsen, Davidsen und Kapralik. Und da habe ich gedacht, boah, so, das ist ja jetzt in Konstanz nicht so aufgegangen. Da muss man natürlich dann auch vorsichtig sein, das muss die Lehre für diese Saison. Aber man könnte theoretisch auf die Idee kommen zu sagen, gerade die eben genannten Spieler könnten sich natürlich in einem nächsten Schritt zu Leistungsträgern entwickeln. Nicht zu Wasserträgern, die ab und zu mal eine gute Performance liefern, sondern zu konstanten Leistungsträgern. Dann wären wir ja schon mal einen deutlichen Schritt weiter. Diese Lehre, was Resilienz anbelangt, die zu erfahren im Existenzkampf, das ist was anderes, als wenn ich aufsteige oder sowas. Im Aufstiegskampf, Existenzkampf macht ganz, ganz was anderes mit Spielern im Kopf. Wenn du den aber bestehst, bist du eigentlich gestärkt. Und darauf hoffe ich. Mhm. Dann hast du mit den beiden japanischen Neuzugängen wirklich, ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne die Spieler natürlich nicht. Ne? Also kann man sich jetzt im Video alles Mögliche angucken, logischerweise, wer die Tools hat oder was weiß ich, wo man sich das Infomaterial besorgt. Aber letztendlich kenne ich die nicht. Aber was man bei Spielern aus, das hat ja die Erfahrung Kiel gelehrt, was man bei Spielern aus Fernost immer erwarten darf, das ist Mentalität, Disziplin, Teamgeist. Das haben die Japaner auch bei der WM jetzt mit der Nationalmannschaft gezeigt gegen Brasilien. Die waren im Abschluss etwas zu inkonsequent, die japanischen Spieler. Sonst hätten sie Brasilien wahrscheinlich noch ein bisschen mehr im 16. Finale gekitzelt, aber sei es drum, aber das ist einfach schnell, willig und so weiter. Und darauf baue ich irgendwo, dass das so eine gute Melange werden könnte. Dann ist da vorne der georgische Mittelstürmer, kannte da 44 Länderspiele, 1,93 oder 1,95 groß und hat, das ist das erste Training. Es war zumindest nicht so, dass man gedacht hat, warum ist der Fußballprofi? Ne? Um das mal, das sah schon und gut aus und im Walterfußball braucht es natürlich auch eine Sturmspitze, die als Wandspieler fungiert. Ne? Ja. Das ist ja, wenn der noch ein paar Tore schießt, umso besser. Aber ein Wandspieler ist schon wichtig, dass die anderen nachrücken können beim schnellen Umschaltspiel, nach Ballgewinn, Gegenpressing. Pressing sind ja die Markenzeichen, unter anderem die Markenzeichen des Walterfußballs, was er auch immer wieder selber sagt, dass das seine Mannschaften eigentlich auszeichnet. Und da brauchst du natürlich jemanden, der vorne mal einen Ball festmacht. Das könnte der sein. Ich weiß nicht, ob vorne noch groß was passiert. Ich könnte mir vorstellen, da könnte noch ein offensiver Mittelfeldspieler.
Das ist, glaube ich, ein wirklich neuralgischer Punkt. Also man kann schon so ein bisschen Walter-Ball-Anforderungen erkennen, finde ich, in den Neuzugängen. Also rein von der Position her. Damit mit Hiroki Sekine, Rechtsverteidiger, den man unbedingt haben wollte. Taisei Abe ist jetzt defensiver Mittelfeldspieler. Da muss man mal gucken, wie das dann reinpasst. Genau, erst Abe. Komm. Genau, eben was du gesagt hast. Quilitaya, echter wuchtiger Stoßstürmer. Und da sind für mich jetzt noch zwei, drei, die noch sehr gut passen könnten. Das eine ist wirklich wichtig, in meinen Augen das wichtigste offensives Mittelfeld. Wirklich einen zu haben, der in diesem Gegenpressing dann auch bei Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte den entsprechenden Ball spielen kann.
Hätte Holstein ja, ne, mit Capitano Skripski. Ja, nur die Verletzung
zu selten.
Ne? Ja, das ist dann irgendwie schwierig. Ne? Ja. Es ist schön, dass er noch da ist.
Ja.
Ne? Und wir drücken natürlich die Daumen. Wenn er fit bleibt, ist er mega wichtig für die Mannschaft. Auch nicht nur in der Kabine, auch auf dem Rasen. Aber leider zeigt die Vergangenheit, dass das nicht verlässlich ist.
Nee, genau. Und du hast halt auch gesehen, dass Tomchu diese Rolle überhaupt nicht ausfüllen konnte und dass man diese Rolle aber gebraucht hätte.
Ja, genau. Ne?
Und das Gleiche ist für mich nochmal so, Innenverteidigung, haben wir gesagt, ist eine Planstelle frei, Innenverteidiger mit Spieleröffnungsqualität.
Ja, genau.
Ne? Wenn man sich überlegt, wie Hauke Wahl damals unter Walter hier gespielt hat, der jetzt ja nach Wolfsburg geht von St. Pauli, wo auch, das ist ja auch, ne, da ist auch wieder viel los. Wolfsburg darunter, dann Marcel Rapp zu St. Pauli.
Wolfsburg mit einem Personaldetat von 40 bis 50 Millionen, herrlich, wunderbar. Genau. Aber ist wie RB, dann hast du zumindest eine Hassmannschaft in der Liga. Ne?
Man braucht ja auch Feindbild. Ne? Für sich selbst
das braucht man
emotional
einfach, ne?
ein sportliches Feindbild, offensichtlich, keine Ahnung.
Mit Rehse.
Ja, genau.
Das immer kommt, schon, immer, ich sehe schon, wenn er sich auf das VW-Zeichen klopft im Trikot da. Das ist eigentlich, habe ich schon immer in VW-Wäsche, Bettwäsche, schon als kleines Kind.
Da, ja. Egal. Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus.
Ja, aber ist ja so.
genau, aber das wäre noch einer und halt vielleicht tatsächlich noch irgendwie ein offensiver Schienenspieler,
ja.
Möglicherweise. Ja, da muss man, da liegen die Hoffnungen natürlich dann auch, wenn Bernhardsson bleibt. Mhm. Bernhardsson berechtigterweise, Kapralik muss den nächsten Schritt machen.
Genau.
Ja, der muss vor allen Dingen abschlussstärker werden.
Bei Bera ist natürlich die Sache, ne? Also du kriegst in dieser Saison, wenn du ihn jetzt verkaufen würdest, in dieser Transferperiode, kriegst du noch ein bisschen Geld für ihn. Vielleicht sogar ein bisschen ordentlich Geld für ihn. Ne? Also bei welcher Summe wir da sind, das wird sich dann zeigen irgendwo. Dann im nächsten Sommer ist er ablösefrei. Ne? Jetzt musst du, das ist auch eine Gewissensentscheidung. Ne? Wenn es denn entsprechende Angebote gibt, und ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass es die gibt, trotz seiner defensiv nicht gerade überzeugenden Vorstellung bei der WM, wenn es die denn gibt, nehme ich das Geld, das muss natürlich in der Höhe passen, und verzichte auf enorme sportliche Qualität, die er unbestritten hier in Kiel, wenn er aufgeschlagen hat. Das sei ja von selbst bei seinen Kurzcomebacks war es ja von Minute 1 war es ja zu erkennen, dass er ein anderes Niveau hat als die meisten anderen. Oder sage ich, will ich das für 10, 12 Spiele haben in der Saison? Oder nehme ich das Geld und hole mir einen, der ist vielleicht nicht ganz so gut, noch nicht ganz so gut, der hält aber durch.
Ja.
Das ist eine ganz schwierige Entscheidung.
Abwägung, also, genau wie damals bei Lee und Serra auch. Ne?
Ja,
da war es ja auch eine ähnliche Abwägung.
Die, da hat es funktioniert.
Da hat es geklappt.
Oder fast funktioniert.
Weil die natürlich auch, da kommt jetzt der Verletzungsfaktor bei Bernhardsson dazu, der bei den, also Serra war immer mal wieder ein bisschen angeschlagen, aber er hatte nicht diese Dimension. Ne?
Genau. Und Jason Lee sowieso schon mal gar nicht.
Der ist ja, der zieht ja durch.
Ja.
Das wissen wir ja.
Inklusive Interkontinentalflüge.
Ja, alles.
Spielt keine Rolle.
Scheißegal.
Da macht man sich eben im Flieger warm, ist auch egal.
Genau. Ja, also das ist interessant, ne?
Ja.
Und das ist jetzt so ein Ding, was jetzt im Nachgang des schwedischen Ausscheidens natürlich dann heißer wird und interessanter wird und wo man jetzt mal die nächsten 2, 3 Wochen abwarten muss. Der wird ja jetzt auch nochmal ein bisschen ein paar Tage frei haben, bevor der dann in Kiel aufschlägt.
Ja.
Also, ne, oder vielleicht in Österreich erst aufschlägt, oder das werden wir dann sehen. Ich finde generell, also da wird noch was passieren. Ich finde, dafür ist es alles irgendwie sehr ruhig. Also ich finde, es ist gefühlt, die Spekulationen schießen nicht so ins Kraut. Vielleicht auch, weil man mit der WM was hat, wo die Blicke so hingehen. Und dann ist nicht was in einem sonst ja sehr fußballfreien Sommer dieses Loch füllt, auch bei den Leuten, dass die Bock haben, irgendwie was über Fußball zu lesen und zu gucken oder
siehst
so.
Siehst du das jetzt auf Holstein nur oder
generell,
auf insgesamt?
Generell. Insgesamt. Bei Holstein aber ist mir das besonders aufgefallen.
Ja, man muss aber auch eins sagen, ne? Also die Quantität der Wechsel wird wieder hoch sein, ne?
Ja.
Das hast du ja schon angedeutet irgendwo, ne? Da kommen ja auch noch G-Spiel dazu, der sich einen Verein suchen darf, und Tyler Dogan als Torwarttalent, die freigestellt sind für Vereinssuche und so weiter. Also, aber das Gros des Kaders, der in der Endphase der Saison unter Tim Walter mit der, wie auch immer, zustande gekommen ist, Megabilanz zwischendurch von 6 Spielen und eine Niederlage mit 16 Punkten, also 5 Siege, ein Unentschieden, der ist ja da.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Der ist da.
Ja.
So, und du kannst ja nochmal, theoretisch auf die Idee kommen, zu sagen, meine Güte, da waren auch ein paar junge Leute dabei, ne? Die müssten eigentlich, auch so ein Linksverteidiger Leon Paduzzi, ne?
Ja.
Bei John Tolkien scheint der Transfermarkt irgendwie ein bisschen erkaltet zu sein. Das wären die beiden aktuellen Kandidaten als Flügelverteidiger links oder als Linksverteidiger in der Viererkette. Sie denken bei Holstein auch, dass auch der junge Paduzzi einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht hat. Dann haben wir noch einen Moritz Reimers im offensiven Mittelfeld, der gerade bei der U19 bei der EM in Wales unterwegs ist, Startelf gespielt hat beim 4-3 gegen Dänemark zuletzt oder sowas.
Ja, du hast ja auch einen Rosling zum Beispiel noch,
hast du noch
in Verteidigung
da, ne?
Auch gute Spiele gemacht hat.
Also du musst jetzt nicht zwangsweise in Hektik verfallen,
nein,
würde ich damit sagen.
Nein,
ne? Also
nein,
das ist bei anderen Clubs vielleicht ein bisschen anders. Ne? Also ich nehme mal Rappo bei St. Pauli, da gibt es vielleicht noch 2, 3 Themen mehr irgendwo, ne? Je nachdem, welche Ansprüche die anmelden nach dem Abstieg aus der Bundesliga. wie gesagt, Wolfsburg ganz zu schweigen, das ist outstanding für zweite Liga, das bringt gar nichts darüber zu diskutieren irgendwo. Und so ist bei Holstein, wenn das jetzt so ein bisschen ruhig erscheint, da wird mit Sicherheit viel hinter den Kulissen gemacht und dafür steht eben auch Tim Walter, der ist zwar nicht der CEO jetzt bei Holstein, ne? Aber er wird die treibende Kraft sein, dass es da keinen Stillstand gibt. Da kann man sich drauf verlassen. Ob das die Rechnung nachher aufgeht, ich mache da keine Prognosen mehr, nachdem ich in der letzten Saison derartig Schiffbruch erlitten habe. Also dann, nee. Also, und in der Vorsaison dann auch noch, die steigen nicht auf und am Ende war mein Tattoo am Arm. Ich mache das nicht mehr.
Das ist ja zu einer netten Gewohnheit geworden.
Ja, aber herrlich.
Auch, echt. In irgendeiner Form. Mhm. Ja, ich will jetzt damit auch nicht sagen, dass ich das schlecht finde. Mhm. Ne? Es ist mir nur, ist ja auch nur mein Gefühl.
Ja,
vielleicht
ja,
ist es ja auch gar nicht so.
Mhm.
Aber auch jetzt, ich hatte das Gefühl, in allen Transferfenstern so der vergangenen Jahre, da war natürlich auch rund um Bundesliga, klar, aber da kursierten irgendwie mehr Namen,
ja, das stimmt,
als das jetzt der Fall ist. Ne? Das, im Moment ist da relativ wenig, was an Spekulationen da ist. Das, eigentlich hat sich das bisher alles beantwortet, was an Spekulationen da war. Zum Beispiel Mathiesen auch jetzt, der zu St. Pauli geht, von Magdeburg, der Innenverteidiger. Der Einzige, bei dem da noch so ein bisschen was offen ist, aus meiner Sicht, ist im Moment Eli Adams, australischer Rechtsaußen. Angeblich Kandidat, wo Holstein im Fall eines Interesses aber auch durchaus namhafte Konkurrenz hätte. Da muss man dann mal gucken, 24 ist der. Spielt bei Newcastle in Australien. Also mal gucken. Aber ansonsten habe ich da jetzt nicht viel gehört und mir ist auch sonst nichts zu Augen gekommen in irgendwelchen Portalen oder sonst was. Warten wir es mal ab.
Ja.
Jetzt geht es erstmal langsam wieder los bei Holstein. Der Aufgalopp ist gemacht sozusagen. Jetzt ist das Training. Wir haben ja einen Sommerfahrplan schon vorliegen, der geht jetzt mit dem Testspiel am Sonnabend, ist das erste gegen Fredericia. Dann kommt am 10., also am nächsten Freitag, übernächsten Freitag, ne, müsste sein, ne, gegen Sönerjyske. Und dann geht es ins Trainingslager nach Österreich, Maria Alm. Dort dann ein Testspiel gegen Al-Achli und nach der Abreise dann in Mainz noch ein Testspiel, im alten Bruchwegstadion, vielleicht auch ganz schönes.
Ja.
Am 25. Juli, da wird, glaube ich, noch eins soll auf jeden Fall noch dazukommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das schauen wir dann mal, aber das ist so der ungefähre Rahmenterminkalender sozusagen, Saisonauftakt dann am Wochenende 7. bis 9. August.
Ja, wobei die beiden ersten Testspiele dann hier in Kiel zumindest unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind.
Ja.
Ja, organisatorische Gründe wahrscheinlich. Zu den beiden Japanern wollte ich mal sagen, das ist ja, erstmal hat das ja, ich will nicht von Tradition hier sprechen, mit Jisung Lee damals unter Tim Walter und Fabian Wohlgemuth als Sportchef damals initiiert. Weltsensation, also zumindest für Zweitliga-Verhältnisse damals und
ja, Masaya Okugawa hatten wir auch noch auf Leihbasis.
Masaya Okugawa, dann Shuto und Mashino auch bei der WM jetzt aufgeschlagen mit Japan. Also es hat schon, das waren schon erfolgreiche Namen. Und es ist ja immer bei Profifußballern trotz der Globalisierung der Welt schwierig, wenn die irgendwo von sonst woher kommen, irgendwie tausende Kilometer entfernt von der Heimat, andere Kultur. Holstein ist da schon ganz clever aufgestellt, ne? Der Videoanalyst, der auch in Japan ein hohes Ansehen genießt, Takahiro Sato, ist, wie der Name schon vermuten lässt, ebenfalls Japaner. Das heißt, eine Kommunikationsebene ist vorhanden. Man hat mir erzählt, dass einer der beiden Neuzugänge aus Japan sogar Deutsch spricht ein bisschen, der andere aber, beide aber Englisch. Das war in den vergangenen Jahren auch nicht immer so. Ja. Das heißt also, die Eingewöhnung, weil sie eben auch, der eine aus Luzern kommt, der andere von Stade Rennes aus Frankreich. Also man ist zumindest hier das schon gewohnt, dass hier nicht alles mit Reiskochern zubereitet wird, das Essen und so weiter. Und das ist schon mal ein deutlicher Feldvorteil. Das reicht jetzt nicht irgendwo im Scouting, in einem Scouting-Abteil zu sagen, wir brauchen zwei Japaner. Das muss auch, das Gesamtpaket muss auch ein bisschen passen. Wirtschaftlich natürlich auch, sportlich, aber eben auch alles drum und dran und so weiter. Und deshalb bin ich da mal vorsichtig optimistisch und wahrscheinlich liege ich wieder komplett daneben irgendwo. Aber
mach's nicht.
Egal.
Mach's nicht. Ja, also im Prinzip ist es ja, sind ja die Arbeitsaufträge für diesen Sommer auch relativ deutlich. Die ergeben sich aus der letzten Saison. Das ist also klar, als erstes erstmal Kader vervollständigen, Bedarfe irgendwie erfüllen. Da ist, scheint Holstein dabei zu sein. Schlüsselposition besetzen, haben wir drüber gesprochen. Und dann, was du sagst, Neuzugänge, vor allem aus dem Ausland, möglichst schnell integrieren, dass das funktioniert. Und ganz wichtig, das hast du auch schon mal gesagt, ist für mich die Hoffnungsträger vom vergangenen Jahr, nämlich namentlich vor allem wahrscheinlich Terkelsen, Davison, Kapralik, in die richtige Spur bringen, ne? Und gucken, dass denen was gebracht hat, dieses schwierige Jahr. Und die wirklich den nächsten Schritt machen zu lassen, dass sie einen größeren Impact haben. Und dann ganz, ganz wichtig, bei allen den Fokus zu schärfen, dass diesmal alle von Anfang an wissen, worauf es ankommt, was auf dem Spiel steht und wie anstrengend das ist, in dieser Liga zu bestehen. Ob nun als Absteiger oder nicht. Dass da nicht von Anfang an so ein, wenn auch nur unterbewusstes, auf die leichte Schulter nehmen irgendwie da ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
21 Niederlagen waren es in der Bundesliga, vielleicht auch 23, ich weiß das nicht mehr ganz genau. Die sind natürlich jetzt nicht als mentaler Rucksack im Gepäck. Das ist schon mal ein Vorteil. Deshalb keine Zielsetzung noch nicht, verbietet sich einfach, ist viel zu früh.
Ja.
Jonas Meffert hat am Montag gesagt, also besser als letzte Saison. Ja gut, Tim Walter hat abgewunken und gesagt, never jetzt oder sowas. Ja. Was aber feststeht ist, und dafür steht der Trainer, egal wie man ihn findet oder was man ihm auszusetzen hat oder an ihm toll erachtet irgendwo, der steht für Teamgeist. Und das hat er sowas von klar noch mal formuliert. Teamgeist, Teamgeist, Teamgeist. Die müssen sich, das sei auch ein Ziel der Vorbereitung, neben sportlichen und strategischen Dingen irgendwo die wieder einzuschärfen. Es ist das Zusammenspiel von Menschen und ein Teamgeist. Und nur so kann man in der Liga bestehen. Und damit hat er natürlich hundertprozentig recht, wenn ich mich nicht am obersten Regal überall an Spielern bedienen kann, dann ist das, kann das ein Faustpfand werden. Und die waren ja auf der Kieler Woche im Bayernzelt unterwegs, die Mannschaft, die schon, also die Großteil davon, das sind natürlich so Maßnahmen irgendwo, die auch, wenn man die nicht zwangsweise anordnet und wenn man die Bilder gesehen hat, sah das nicht nach Zwang aus irgendwo, dann sowas finde ich ja gut, ne? Es gibt Prinzipien, die auch vom Amateurfußball im Profifußball reinreichen, und da muss man nicht irgendwie wissenschaftlicher an die Angelegenheit rangehen, als es erforderlich ist. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie Tim Walter das wohl gelingen wird und was wir da zu erwarten haben. Strategisch würde ich da auch noch keine, ob es jetzt der oft zitierte Walter-Ball ist oder ob es eine modifizierte Form ist, die ein bisschen angepasst ist, um ein bisschen mehr Sicherheitsvarianten aufweist auf dem Rasen. We will see in den Testspielen und zu den ersten Punktspielen werden wir es dann wissen, und das ist dann sowieso die Stunde der Wahrheit. Kann ich auch Jonas Meffer noch mal zitieren, vieles hängt davon ab, wie man in eine Saison reingrätscht, irgendwo, ob es muss nicht alles rund laufen, aber wenn die Ergebnisse schon mal ein bisschen positiv sind, dann ergibt sich manchmal ein Floh von ganz alleine. Alles keine neuen Erkenntnisse, weiß man alles. So lange müssen wir uns halt gedulden und können nur spekulieren, ne?
Machen wir.
So.
Schlagen uns weiter die Nächte um die Ohren mit interessanten Fußballspielen, vielleicht.
Ja, das weiß ich nicht.
Irgendwann demnächst mal. Mal sehen. Frankreich gegen Paraguay zum Beispiel.
Das wäre immer Anschauungsunterricht, ne? Wie es auch gehen kann, ne?
Da, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Irgendeiner hat es gesagt. Da wird man sehen, wie stark Paraguay wirklich ist in diesem Spiel.
Gucken wir uns das mal an,
Gucken wir uns mal an. Die Elfenbeinküste.
Das ist ja
ausgeschieden, muss er nur kurz, Elfenbeinküste ausgeschieden gegen Norwegen, Ecuador ausgeschieden gegen Mexiko. Also die deutsche Gruppe, genau wie die niederländische Gruppe übrigens, Niederlande, Japan, Schweden, alle weg. Ja. Also
die deutsche Gruppe war schon Brocken.
Ja, das
war schon Brocken. Also da kann man schon mal stolz sein, dass man die Gruppe wenigstens überstanden hat, echt.
Nee. Ja.
Aber das ist ja auch so, wenn man in der Vergangenheit oder wenn man sich an die Vergangenheit erinnert irgendwo, dann hatte man halbwegs die Gruppen im Kopf, wusste zumindest in etwa, wer wann wo vielleicht spielt oder so. Ne? Nichts weiß ich dieses Mal. Ich muss jeden Tag wieder in der App nachgucken, wer ist denn heute eigentlich dran und welcher Sender überträgt denn gegebenenfalls.
Gegebenenfalls,
ne? So, und dann stellt man am Anfang fest, auch das hätte ich auch gern gesehen, wenn man jetzt nicht Kunde des Privatanbieters ist, der alle Spiele zeigt.
Ja.
Ich bin's nicht.
Ja.
Und dann denkt man am Anfang, ach, das ist aber schade. Und ist kurz mit sich am Hadern oder am Ringen. Soll ich nicht doch vielleicht kurzfristig kurze Rücksprache mit dem Familienvorstand? No. Wenn es nicht unbedingt sein muss, gut, kann man dann darauf verweisen, jetzt ist auch Wimbledon auch beim Privatanbieter, das haben wir denn und dann will ich auch mal Wimbledon. Habe ich gesagt, in drei Gottes Namen und habe verzichtet und habe festgestellt, es hat mir nichts gefehlt. Aber wirklich nichts. Gar nichts.
Auch das ist ja wieder komisch. Ne? Ich war vor dem Turnier auch gar nicht so gehypt. Jetzt, wenn es dann läuft, ist halt doch irgendwie WM und dann guckt man halt doch hin und dann beschäftigt man sich irgendwie damit. Aber genau wie du sagst, Schweden gegen Frankreich gestern Abend war ja auch für mich nicht zu sehen. Und ja, dann hat kurz geguckt, ob Berra spielt oder nicht.
Genau.
Und dann
so
war
auch
das
gemacht.
Auch irgendwie,
ja.
Guckt man sich das im Nachgang dann irgendwie an, wie es gelaufen
genau.
ist.
Genau.
Ja, hilft nichts.
So sieht's
so
aus.
So verbringen wir unseren Holstein spielfreien Sommer.
Genau.
Wir harren der Dinge, sind gespannt, was da passiert. Melden uns vielleicht in 4 Wochen wieder. 29.07. könnte so ein Datum sein. Mal 1,5 Wochen vor dem Saisonstart dann mal drauf zu gucken, wie es dann so ist. Vielleicht gibt es vorher noch Podcast-News von uns. Also einfach mal die Augen offen halten für die Woche drauf. Da sind wir noch ein bisschen am Planen. Aber erstmal gucken wir uns alles an. Und
es sei denn, passieren wundersame Dinge.
Ja, dann
ne?
sowieso. Wenn Wunderliches, wenn ganz, ganz Wunderliches passiert, dann sind wir natürlich sofort
am Start.
On air.
Genau.
Nee. Aber erstmal betrachten wir die WM aus der Ferne. Alle Infos zu Holstein findet ihr natürlich bei uns auf Kahn Online oder auf unserem WhatsApp-News-Channel, den ihr hier in den Shownotes findet, über unseren Newsletter und irgendwann dann auch wieder bei uns. Hier. Auditiv.
Ui, das klingt irgendwie spannend. Ey.
War das richtig?
Kannst du mir das ja nochmal erklären?
Ja, ich muss erstmal nachgucken, ob das das richtige Wort war. Ehrlicherweise. Opa, vielen Dank für diese lange, lange Exkursion in WM, ins WM-Geschehen und ins Transfergeschehen und so weiter. Ihr da draußen, hoffentlich seid ihr jetzt noch dran, nach fast einer Stunde. Wie gesagt, wir hören uns dann wahrscheinlich in 4 Wochen wieder. Habt einen schönen Sommer. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.